Moin Leute und herzlich willkommen zum 20. Spieltag der Bully Nerds. Wir sitzen hier am Montagabend und referieren ein bisschen über den vergangenen Spieltag, waren diesmal erstmals in der Geschichte der Bully Nerds auch live gemeinsam im Stadion. Und wenn ich sage live gemeinsam, kann ich natürlich nur einen Partner meinen und das ist wie immer der Tim. Hallo Tim.
Hallo.
Ja, währenddessen schlürfe ich mal ein Schlückchen Tee aus der besten Tasse der Welt. Danke Tims Mama nochmal. Denn die hat uns Bully Nerds Tassen gemacht. Das hat uns sehr gefreut. ohne jetzt lang großartig rumzuschweifen, würde ich sagen, fangen wir direkt an mit dem ersten Spiel, mit dem Freitagsspiel, über das wir sprechen müssen. Und zwar ist das Hannover gegen Leipzig. Und ja, Leipzig gewinnt 3-0 in Hannover, ist jetzt meiner Meinung nach auch nicht unbedingt das überraschendste Ergebnis, weil Hannover schon eher eine der Abstiegsmannschaften ist, bei der man es auch wirklich merkt. Wir haben es schon des Öfteren angesprochen. Wir hatten beide so ein bisschen auf den Doll-Effekt gehofft, dass es einfach durch den Trainerwechsel... Ja, gehofft, muss man wirklich ganz ehrlich sagen.
Spekuliert. Das klingt so, als würde ich Hannover in der Liga unbedingt haben wollen.
Ach so, ja gut, okay. Oder wir haben darauf spekuliert oder man erhoffte sich ja quasi einfach so ein bisschen wenigstens, dass noch mal was kommt irgendwie. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Effekt ausgeblieben. Doll hat sich ja im Nachhinein vom Spiel auch komplett über die Mannschaft ausgelassen und hat erstmal den Fitnesszustand bemängelt und so weiter und so fort. Also hat auch gleichzeitig die Arbeit seines Vorgängers anständig schlecht gesprochen. Und im Großen und Ganzen muss man auch sagen, 19-5 Torschüsse, 7-0 Ecken, das war ein Spiel auf ein Tor. Hannover hat quasi nicht stattgefunden und ist mit 0-3 stehend untergegangen. Du hast dich nur geärgert, dass es 3 Gegentore waren, weil das mein Tippspielergebnis war und nicht deins.
Vor allem, weil 2 meins waren vor allem.
Ja, eben, weil das 2-0 deins war und das 3-0 dann meins, das 3-0 ist dann doch noch relativ spät gefallen. Aber ja, man ist einfach quasi komplett, also man hat in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit einen Elfmeter bekommen und ist dann in der zweiten Halbzeit einfach komplett zerfallen. Und ja, man hat auch schon eigentlich in der ersten Halbzeit nur einigermaßen dagegen gehalten. Also der Doll-Effekt hat definitiv nicht stattgefunden. Das können wir auf jeden Fall schon mal sagen. Und ich würde auch eigentlich ungern, weil das vielleicht auch Doll gegenüber etwas unfair ist, würde ich jetzt auch ungern so auf Hannover rumreiten. Wir haben uns schon öfter über den Kader ausgelassen und Doll hat auch, glaube ich, die Sachen kritisiert, die er ändern will. Jetzt muss er natürlich auch erstmal die Zeit finden, das zu machen oder das umzusetzen, dass es eben besser wird. Was ich viel interessanter finde, ist eigentlich momentan die Thematik Leipzig, die immer noch im Aufwärtstrend sind. Und wir haben zum Beispiel ja auch schon drüber gesprochen, du siehst ja Leipzig auch ganz klar eigentlich, also du siehst die Champions-League-Plätze vergeben.
Ja.
Zum Ende der Saison.
Also so wie die Tabelle jetzt darstellt, gerade nach dem Spieltag. Es ist quasi 5 Punkte zwischen Frankfurt und Leipzig. Wir haben drüber, ich weiß natürlich gar nicht mehr, ob es ein Podcast war oder am Wochenende, aber auf jeden Fall haben wir drüber geredet. Und ich habe gemeint, dass ich es nicht sehe, dass Frankfurt da hochgeht. Und auch sonst eigentlich niemanden da noch reinstechen sehe. Also Wolfsburg, die auf 6 sehe ich nicht hochkommen. Leverkusen hat jetzt natürlich durch Bosch so einen gewissen Push, inwieweit die das durchziehen. Auf diesen sind es aber dann schon 7 Punkte. Und dafür machen das die 4 da oben einfach zu gut.
Ja, also ich denke auch, das habe ich ja auch schon zu dir gesagt, ich bin ja sowieso so ein Freund davon, ich möchte da gerne dran glauben, solange es rein rechnerisch noch möglich ist, aber wenn man das jetzt wirklich mal realistisch sieht, dann spielt Leipzig einen ziemlich effektiven Fußball, oder zumindest, ja, teilweise, sie spielen einen erfolgreichen Fußball, sagen wir es mal so im Moment, und man ist ja immer noch in der Übergangsphase, es steht immer noch aus, bleibt ein Timo Werner zum Beispiel oder geht er oder wie auch immer. Und da wurde ja auch ganz klar die Ansage gemacht, entweder er unterschreibt im Sommer einen neuen Vertrag oder er geht, weil man ihn dann halt noch gewinnbringend verkaufen will. Ich bin da voll bei dir. Ich sehe, obwohl Leipzig quasi gegen alle, nennen wir es jetzt mal Mitkonkurrenten um die Champions League noch spielt und man so potenziell auch Punkte gegen Mannschaften unter sich liegen lassen kann. Ich sehe das jetzt nicht so wirklich. Also ich die Vorstellung von Frankfurt, die wir am Wochenende gesehen haben, wo wir gleich noch drüber sprechen, die könnte reichen, wenn man so eine Vorstellung in Leipzig abliefert, um da einen Punkt mitzunehmen oder gegen Leipzig oder beziehungsweise vielleicht sogar zu gewinnen. Aber ob man bis dahin in der Lage ist, punktemäßig quasi so nah an Leipzig ran zu sein, um da in diesem Spiel das Zünglein an der Waage zu sein, weiß ich jetzt nicht, kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn man quasi, ach ne, es ist ja nächster Spieltag schon gegen Leipzig, ne?
Ja. Yeah.
Genau, das heißt, man würde quasi nächsten Spieltag zwar theoretisch gesehen rankommen können, aber auch dann müsste man im weiteren Verlauf der Saison die richtigen Teams schlagen quasi, um an Leipzig dran zu bleiben. Und da, das sehe ich auch noch nicht. Also ich gehe da mit dir einigermaßen d'accord, dass ich sage, ich gehe sehr stark davon aus, dass auf den Champions-League-Plätzen nicht mehr so viel passiert. Hm. Zumindest ist es nicht absehbar.
Ähnlich wenig wie auf den Abstiegsplätzen.
Ja, da bin ich mittlerweile auch eigentlich eher deiner Meinung. Ich hatte ja noch gesagt irgendwie, dass ich das bei Stuttgart noch nicht so sehe, aber dahingehend hat sich meine Meinung tatsächlich etwas geändert. Aber ich weiß nicht, hast du noch irgendwas zu dem Spiel im Großen und Ganzen zu sagen?
Ja, also das war halt Champions League Aspirant gegen Tabellen da vorletzten, jetzt Tabellenletzten. Und auch wenn Doll da jetzt erstmal auf seinen Vorgänger schimpft, ich fand trotzdem, dass man da überhaupt keine Änderung gesehen hat.
Ja.
Also das ist auch, und das war auch nicht nur mit mangelnder Fitness zu erklären, weil es ist jetzt nicht so, dass Hannover 70, 80 Minuten das 0-0 gehalten hat und dann irgendwie noch am Ende drei Dinge eingeschränkt bekommen hat, sondern das war ja über das Spiel verteilt. Nur das 3-0 recht spät gefallen.
Genau. Also sehe ich auch so. Von daher eigentlich eine klare Kiste, so wie es auch muss. Oder beziehungsweise so wie es zum aktuellen Stand auch die Tabelle hergibt. Genau so war es auch zu erwarten. Und wenn Leipzig in der Champions League spielen will und am Wochenende hat, wie heißt er jetzt nochmal? Nicht Hasenhüttl. Ich komme gerade nicht auf den Namen, der Leipziger Trainer.
Rangnick.
Rangnick, so, das ist es. Der hat das ja jetzt auch dann offiziell ausgerufen, das Ziel Champions League. Und ja, wenn du in der Champions League spielen willst, dann gewinnst du so ein Spiel halt auch und dann passt das auch. Also,
hat und für Hannover dürfte das nächste Woche gegen Nürnberg schon echt, also das, ich weiß jetzt nicht, ob Endspiel zu viel ist, aber wenn sie das verlieren, dann ui.
Dann sind es auf jeden Fall, dann sind es die 4 Punkte auf den auf die Mannschaft vor sich. Plus, je nachdem, was Stuttgart macht nächste Woche, können es, wenn beide gewinnen sollten, also wenn Nürnberg und Stuttgart nächste Woche gewinnen sollten, dann wären es quasi 7 Punkte auf einen Relegationsplatz.
Mit noch einem Verein dazwischen.
Mit noch einem Verein dazwischen, genau. Also dann sollte sich Hannover auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Also die sollten sich eigentlich darauf einstellen, dass sie die zweite Runde geht. Ich sehe das nicht mehr. Die schaffen das nicht mehr. Aber schauen wir dann. Wir haben jetzt als nächstes noch eine Mannschaft, die im Abstiegskampf mit dabei ist. Und zwar ist das nächste Spiel Hoffenheim gegen Düsseldorf.
Ja, und das war ein sehr, sehr interessantes Spiel, weil also Düsseldorf ist ja so ein bisschen ambivalent gewesen die letzten Wochen. Nur hat es die starke Phase mit den 4 Siegen in Folge. Dann wirst du zu Hause von Leipzig in den ersten Minuten auseinandergenommen. Jetzt fährst du nach Hoffenheim, eine Mannschaft, die du in der Hinrunde geschlagen hast. Und dann spielen die dort recht gut. Haben auch eine gute Chance in der Anfangsphase, gehen dann durch einen Elfmeter in Rückstand, aber schaffen tatsächlich den Ausgleich und holen so einen Punkt. Und das war eine ziemlich beeindruckende Leistung, weil sie eben nicht bloß einfach nur hinten drin standen und da mit Mann und Maus verteidigt haben. Natürlich waren jetzt schon eher die passivere Mannschaft, aber hatten wirklich durchaus gute Chancen, auch zum Sieg am Ende. Und so ist es halt was wir schon öfter erwähnt haben, was sie von den anderen Mannschaften da unten unterscheidet, dass sie halt auch mal Punkte holen, wo es keiner erwartet. Im Hinspiel gegen Hoffenheim, im Rückspiel auch wieder. Ja, also 4 Punkte aus den 2 Spielen gegen Hoffenheim, das holt wahrscheinlich auch nicht jede Bundesligamannschaft. Sehr beeindruckend gewesen. Und auf der anderen Seite Hoffenheim, das war schon recht unkreativ. Also nach dem Tor eine gute Phase gehabt, aber es war schon ein bisschen enttäuschend, was das, ja, was so der Anspruch ist, vielleicht auch von Hoffenheim, zu Hause gegen Düsseldorf so ein Spiel zu liefern. Und dann halt nicht, wie es häufiger in der Saison war, einfach am Pech zu scheitern, sondern wirklich auch dieses Mal am Unvermögen, sich da hochkarätige Chancen rauszuholen. Also über die Hälfte der abgegebenen Schüsse waren von außerhalb des 16ers. Das heißt, da sind sie nicht wirklich reingekommen. Und so die besten Chancen des Spiels, die aus denen keine Tore wurden, da würde ich die ersten beiden tatsächlich Düsseldorf zuordnen, von dem, was ich da gesehen habe. Und von daher eine richtig beeindruckende Leistung.
Ja, und es ist auch sehr, 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 sehr bezeichnend dafür, dass das 1-0 für Hoffenheim durch einen Elfmeter, durch einen Foul-Elfmeter gefallen ist. Und das 1-1 ist ja schon in der 47. Minute gefallen, der Ausgleich. Und man hat es in dieser einen Halbzeit einfach nicht geschafft, da noch was draufzulegen. Und das als eine Mannschaft, die den europäischen Pokal wieder als Ziel ausgerufen hat, das darf halt so auch nicht passieren.
Ja, also klar, ne, Düsseldorf ist unangenehm. Aber wenn du dann das Glück, sag ich mal, hast, so einen Dosenöffner wie einen Elfmeter zu bekommen, dann musst du dann halt das aber auch nutzen. Und dann nicht sagen, jetzt, keine Ahnung. Also natürlich hatten sie versucht, nach vorne zu spielen, aber Düsseldorf, auch das wieder sehr gut, haben sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mhm. Haben trotzdem weiter ihren Stiefel verteidigt und gesagt, wir schaffen es hier ein Tor zu schießen. Haben sie gemacht. War auch gerade so nur eins, sag ich mal. Von daher recht beeindruckende, auch mentale Leistung, ja, das einfach so wegzustecken. Ist in Hoffenheim wahrscheinlich auch nicht das Einfachste.
Ja.
So nach einer Viertelstunde dann durch so eine unglückliche Aktion in Rückstand gerätst, aber haben sie gut gemacht.
Ja. Im Großen und Ganzen die Elfmetersituation, beziehungsweise die Entstehung des Elfmeters. Wie siehst du das? Also klares Ding, ja, nein?
Ja, würde ich sagen.
Glaube ich, muss man nicht drüber diskutieren, oder? Also es ist ein ganz klares Halten, ist ein Festhalten, ist Elfmeter.
Ja. Also, ne, gibt vielleicht, keine Ahnung, 2 von 10 Schiris, die das nicht pfeifen. Aber für mich ist das ein klarer Strafstoß.
Ja, also wir haben es ja mit Frankfurt schon erlebt in Berlin, dass sowas nicht gepfiffen wird. Ja, und das war dreimal so schlimm wie das hier, also von daher. Aber lass uns nicht in der Vergangenheit rumhaten.
Ja, also nee, was mich tatsächlich jetzt interessiert, wie es mit also Hoffenheim geht jetzt natürlich, sind jetzt abgerutscht auf Platz 8. Das ist schon ein bisschen jetzt langsam von den Ansprüchen weg, weil Leverkusen vorbeigezogen ist.
Ja.
Und jetzt sind das quasi kein offizieller oder designierter Europapokalplatz mehr. Das, ja, mal gucken. Also jetzt nächste Woche gegen Dortmund, dann Hannover, das zu Hause sollte man gewinnen, so wie man vielleicht gegen Düsseldorf zu Hause gewinnen sollte, aber dann geht es auch wieder nach Leipzig, das heißt, auch die einfachsten Spiele, die dann vor der Brust sind.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ob die da so ein bisschen Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren danach.
Ja, man ist im Moment in einer sehr, sehr, also aufgrund der Dichte der Bundesliga ist, finde ich, der Start der Rückrunde eine sehr, sehr stellenweise sogar schon vorentscheidende Situation gerade, weil alles ist so eng zusammen, dass man mit 2-3 Spielen komplett vom Euroleague-Platz auf einmal fast schon in den Abstiegskampf mit reinrutschen kann. Wenn es blöd läuft. Du verlierst dreimal, die Mannschaften hinter dir gewinnen richtig und so weiter, dann gut, hängst du auf
also,
einmal nur
noch. Ja, also Abstiegskampf würde ich das ein bisschen rausnehmen, weil die Mannschaften da gewinnen einfach nicht. Aber ja, oben ist eng, ja. Du hast, wir haben es erlebt mit Leverkusen, die wirklich eine schlechte Saison gespielt haben und jetzt sich da hochgespielt haben.
Ja, mit ein paar Spielen. Solange du quasi nichts mehr zu dem anderen Spiel hinzuzufügen hast, würde ich dann nämlich auch schon eigentlich direkt zum besagten Leverkusen-Spiel gehen.
Das war meine Überleitung.
Oh, Träumchen. Das besagte Leverkusen-Spiel war wahrscheinlich eins der am meisten beobachtetsten Spiele, weil Leverkusen die Bayern zu Gast hatte und wir beide haben auf jeden Fall im Privaten, ich glaube aber auch letzte Woche im Podcast schon direkt gesagt, oh, da kann was gehen. Die aktuelle Formation von Leverkusen und das aktuelle Standing, was man hat, da ist ein Aufwärtstrend zu sehen. Das könnte ein Stolperstein für die Bayern werden und es wurde ein Stolperstein für die Bayern, denn man hat 3-1 gewonnen. Obwohl die Bayern erst noch in Führung gegangen sind und in dem Spiel muss man wirklich ganz klar sagen, also die Tore aus Leverkusener Sicht sind einmal durch einen quasi perfekten Freistoß gefallen und die Tore 2 und 3 waren einfach lupenreine, saubere Konter, wo der schnelle Leverkusener Angriff, der jetzt in dem Bosch-System anscheinend aufzugehen scheint, einfach die anscheinend etwas zu langsame Bayern-Abwehr ja, auseinandergespielt hat, um es jetzt mal so zu sagen. Das heißt, es waren schöne Tore. Leverkusen hat quasi einmal beim Verteidigen richtig übel gepennt. Dabei ist das 1-0 gefallen. Wieder Goretzka, der im Moment irgendwie gefühlt auch trifft, was er will. Aber was viel, viel wichtiger ist, war am Anfang eine Szene. Wir haben das auch im Stadion mitbekommen, weil das Spiel zeitgleich lief, dass ein Handelfmeter für Leverkusen nicht gegeben worden ist. Und weil es angeblich zu nah an, also es war ein zu kurzer Abstand bis zum Arm. In dem Fall war es Hummels, der ihn verursacht hätte. Und um da jetzt quasi mal meine Sicht der Dinge zu sehen, wir hatten da im Stadion ja auch schon mal drüber gesprochen und wir haben uns dann jetzt diese Szene dann unabhängig voneinander nochmal angeguckt. Und um von Anfang an vorwegzunehmen, was ich dazu sehe, wir haben hier wieder für mich ein ganz klassisches Beispiel, wo eine Schiedsrichterfehlentscheidung war und der Videoassistent aus einem für mich nicht erklärlichen Grund nicht eingegriffen hat.
Beziehungsweise er hat ja eingegriffen, das war ja deutlich zu erkennen, dass es da irgendeinen Kontakt gab. Aber warum er dann da nicht die ganz klare Empfehlung ausspricht, das zu pfeifen, verstehe ich echt nicht. Also natürlich, ja. du hast gesagt, es ist jetzt nicht die größte Distanz, es ist aber jetzt schon eine größere Distanz als bei dem Spiel, zu dem wir noch kommen werden, Augsburg gegen Mainz, wo dem Verteidiger der Ball von der Brust auf den Arm abrutscht, wo ich auch sagen würde, das ist später strafbar, da kommen wir dazu. Hier ist es halt so, der Arm ist weit abgestreckt und du hast es mittlerweile, dass wirklich Verteidiger müssen halt wirklich, auch wenn sie versuchen, eine Flanke abzuwehren, die Arme hinterm Rücken verschränken, weil sie sonst wissen, das wird halt als Handspiel gepfiffen. Mhm. Und hier in dem Fall blockiert Hummels mit einem weit abgestreckten Arm die klare Schussbahn zum Tor. Warum? Also das ist ja auch für Hummels ersichtlich, dass der Ball da wahrscheinlich langfliegen wird. Er ist ja nicht, ist ja kein Dummer, der hat schon öfter so Szenen verteidigt. Und dann hat er seinen Arm da. Wenn er mit dem Wissen müsste er ihn ja eigentlich entweder wegziehen oder ich würde ihm da unterstellen, dass es zumindest in der Absicht war, dass wenn da ein Ball lang fliegt, dass der Zweifel noch die Hand dazwischen ist.
Ja.
Also klares Handspiel für mich, um das mal
abzukürzen. Ja, absolut. Sehe ich auch genauso und vor allen Dingen sehe ich das auch so. Ich finde, und da muss man das, also ich sag jetzt mal so, wenn es eine aus einer näheren Distanz gibt es einen Schuss und dieser Schuss rutscht irgendwie ab, ja, rutscht über den Spann, sie in Richtung des Tor. Es kommt aber ein gegnerischer Spieler aus kurzer Distanz in irgendeiner Art und Weise mit einem Arm dran. Dann ist immer noch so das Ding, wo man sagen kann, okay, Leute, da kann man immer noch mal diskutieren, ob man jetzt sagt, da lässt man jetzt mal ein bisschen Milde walten lassen, weil die Distanz einfach kurz war, weil der Schuss wäre sowieso nicht aufs Tor gegangen, der war verzogen. Das hätte der Verteidiger quasi nie ahnen können, dass dieser Ball da lang fliegt. So, um es jetzt mal so ganz übertrieben zu sagen. In dem Fall ist es aber wirklich so, der Ball wäre genau aufs Tor gekommen, der wäre wahrscheinlich sogar sehr schwer haltbar gewesen für Ulreich. Für mich eine ganz klare Verbreiterung der Körpermasse eine ganz klare Vergrößerung der Körperbreite, sagen wir es mal so. Und wie du schon sagtest, Hummels macht es jetzt lang genug, um zu wissen, was er da macht. es hat auf jeden Fall den Kontakt mit dem Schiedsrichter gegeben. Die Frage ist ja auch immer, das habe ich ja bis heute noch nie so richtig verstanden, darf der Schiedsrichter auch den Videoassistenten anfunken und sagen, war da was?
Ja.
Dann kann das ja zum Beispiel auch der Kontakt gewesen sein, warum der Videoassistent in diesem Fall nicht sagt, jo, da war was, für mich ein Elfmeter, guck's dir bitte nochmal an. Verstehe ich nicht. Verstehe ich die Welt halt dann nicht mehr. Aber
für mich wird sich das so darstellen, dass der Videoassistent die Schiri gefragt hat. Und es gibt ja diese zwei Arten, auf die der Videoassistent eingreifen kann. Entweder klare Fehlentscheidung oder der Schiri hat was nicht gesehen. Und ich denke, dass hier eben erst abgeklärt wurde, ob er das gesehen hat in voller Gänze. Und das wird der Schiedsrichter bestätigt haben. Aber meiner Meinung nach ist es hier ein so gravierender Fehler, dass man das überstimmen muss oder zumindest auch nochmal rausschickt als Videoassistent. Weil das ist in keinster Weise zu rechtfertigen, dass es da keinen Elfmeter gibt.
Irgendwann kommt der Videoassistent für den Videoassistenten. Wie gesagt, so wir haben über die eine Szene sind letzte...
Jetzt schon zwei.
Genau, wir haben über die eine Szene von letzter Woche gesprochen, wo es keinen Elfmeter gab, weil die Szene einfach zu unscheinmäßig war, weil sich niemand aufgeregt hat, quasi auf dem Platz. Wir haben im Podcast drüber gesprochen. Und es ist mittlerweile ja tatsächlich das Statement vom DFB rausgekommen, dass diese Szene einfach niemandem aufgefallen ist, weil keiner gemeckert hat. Und da
ging es aber, nur um das klarzustellen, um die Szene vom Foul von Delaney an... Ich weiß nicht mehr genau, wer es war.
Also aus Alain müsste es, glaube ich, gewesen sein.
Nee, es war ja nicht Frankfurt.
Ach, stimmt.
Es war Dortmund. Deshalb möchte ich das nochmal klarstellen.
Ach so, stimmt, genau.
Lang und breit über den Videoassistenten im Frankfurt-Spiel diskutiert haben. Es war auf jeden Fall im Spiel Dortmund gegen Hannover. Delaney grätscht einen oben. Es gibt nicht wirklich Proteste, es ist aber ein klarer Elfmeter. Und dem Videoassistenten ist diese Szene nach offizieller DFB-Begründung aufgrund fehlender Proteste durchgerutscht.
Und das darf einfach nicht passieren. Aber wir haben, also, glaube ich, schon
zu zweit da, damit einer quasi das Spiel weiterverfolgen kann, während der Videoassistent sich irgendwas anschaut.
Ja, eben. Das ist schon ein bisschen Panne, aber mal gucken. Vielleicht schaffen die Jungs und Mädels das ja irgendwann noch mal, das richtig hinzubekommen. Ich habe nicht die größte Hoffnung, aber die stirbt ja immerhin noch zuletzt. Im Großen und Ganzen, die Bayern haben Punkte liegen lassen. Im Meisterschaftskampf. Man hat groß angekündigt, man sei zurück und lässt sich zweimal eigentlich schon, man muss schon fast sagen, für einen Meisterkandidaten dilettantisch auskontern. Was aber nicht abschmälern soll, wie stark Leverkusen auch einfach war. Das darf man nicht vergessen.
Absolut.
Es gab auch noch ein Abseitstor von den Bayern, was zu Recht nicht gegeben ist, gegeben wurde, wo es wirklich nur um ein paar Zentimeter ging, aber genau
dafür... Was sich auch schon wieder Leute aufgeregt haben, wo ich mich dann auch frage, also...
Aber dafür, genau, gibt's
dafür
die
hat
Regel.
Man doch den doch jetzt, ja? Dafür hat man jetzt diese kalibrierten Linien, dann ist dann auch mal gut.
Genau, verstehe ich dann auch nicht so richtig die Aufregung. Und letzten Endes, so wie die Gegentore gefallen sind, ich meine, so ein Freistoß, der kann immer mal reinfallen, aber so wie die Gegentore gefallen sind, darf sich der FC Bayern nicht über eine, was weiß ich was, 7 Zentimeter Abseitsentscheidung beschweren.
Gerade mit dem nicht gegebenen Elfmeter.
Richtig, gerade mit dem nicht gegebenen Elfmeter. Sollte man einfach auch mal 5 Grad sein lassen und vielleicht auch einfach mal zugeben, dass Peter Bosz in dem Moment einfach das bessere Rezept hatte. Und ja, und wie gesagt, Leverkusen ist ein bisschen im Durchlauf im Moment gerade. Läuft sehr, sehr gut, im wahrsten Sinne des Wortes. Und man ist jetzt wieder auf dem Weg nach oben und fängt an, in Richtung Europa-League-Plätze schielen zu dürfen. Denn man ist ja quasi schon auf einem, Stand jetzt, dritten Europa-League-Platz, sollte der DFB-Pokalsieger bereits in der Champions League vertreten sein. Oder im Europapokal, je nachdem. Das ist schon, glaube ich, gar nicht mehr möglich. Egal. Aber weiß man ja, wenn der Pokalsieger schon europäisch vertreten ist, dass es dann der 7. Platz wird. Da ist Leverkusen jetzt gerade und ist auch so nur 2 Plätze hinter Platz 5, 2 Punkte hinter Platz 5, also man hat es auch selbst in der eigenen Hand, einfach in den nächsten Spielen das Ruder so nach oben zu reißen, dass man auf jeden Fall nächstes Jahr europäisch spielt. Dementsprechend lief ganz gut die letzte Zeit, würde ich sagen.
Ich fand, man hat schon wirklich allen Spielen unter Bosz gemerkt, dass er was verändert hat. Und nach dem starken Auftritt gegen Wolfsburg haben wir ja drüber geredet, dass dieses Spiel hier echt, echt interessant ist.
Ja.
Es wird sehr spannend zu sein und es hat sich gezeigt, dass der schnelle Bosz-Fußball den Bayern tatsächlich große Probleme bereitet hat.
Ja, hat mich jetzt stellenweise auch, muss ich ja ganz ehrlich sagen, nicht wirklich so gewundert. Jetzt muss man natürlich sagen, man hat jetzt als Leverkusen mit Heidenheim im DFB-Pokal, dann Mainz, dann Krasnodar in der Euroleague, Düsseldorf, dann das Rückspiel Krasnodar und dann Dortmund. Ja, ich würde jetzt mal sagen, nicht unbedingt das allerschwerste Programm in der Bundesliga, bis auf das Dortmund-Spiel natürlich, aber so wie die im Moment drauf sind, müssen Mainz und Düsseldorf eigentlich klare Siege sein.
Ja, das, was natürlich interessant werden kann, du hast es aber angesprochen, das sind jetzt noch 6 Spiele im Februar.
Ja.
Also das kann dann halt schon ziemlich auf die Knochen gehen und dann gucken, ob da irgendwas abgeschenkt wird. Aber also mit müden Knochen und Bosch-Fußball ist vielleicht Fortuna Düsseldorf nicht ganz so leicht zu bespielen, auch wenn es ein Heimspiel ist. Aber wir haben gesehen, was sie jetzt diese Woche in Hoffenheim gespielt haben. Und dann bei Dortmund, die Rückkehr von Bosch nach Dortmund, also es steht nicht unter den allerbesten Vorzeichen. Auf der anderen Seite, vielleicht nehmen sie auch irgendwie Euphorie mit, aber es ist halt wirklich nicht der, ja, also es ist nicht so ein kräftesparender Fußball, den Bosch spielen lässt. So schön, der dann anzuschauen ist. Bei so einer Taktung der Spiele, mal gucken, was dabei wird. Aber es sind ja auch noch 3 Wochen.
Eben, das ist ja, wir werden es sehen. Also das meinte ich auch damit, alleine dieser Start hier ist schon sehr, sehr spannend in der Rückrunde. Aber jetzt quasi die Zeit, die jetzt kommt, die nächsten 3 Wochen, die werden, da kann sehr vieles noch passieren in der Tabelle. Und das macht halt jetzt richtig Spaß. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Denn auch für Frankfurt steht ja genau dasselbe an, auch mit der Euroleague. Und da kommen wir zum nächsten Spiel, wo wir beide live mit dabei waren und uns das Ganze im Stadion angucken konnten. Und zwar war das Frankfurt gegen Dortmund.
Ja, und damit der zweite Teil dieses Fernduells, erster gegen zweiter, wo ich hier ja vor dem Spiel gesagt habe, dass ich tatsächlich an diesem Spieltag so einen 6-Punkte-Schwung, sag ich mal, sehen könnte, weil für mich nicht so unwahrscheinlich war, dass tatsächlich entweder Dortmund verliert und Bayern gewinnt oder aber Dortmund gewinnt und Bayern verliert. Das war für mich beides durchaus im Bereich des Möglichen bei den Partien.
Auf jeden Fall, ja. Und wie die Partien ausgegangen sind, also das sieht man ja auch daran, wie die Partien ausgegangen sind, dass das passieren kann.
Wie Frankfurt gegen Dortmund, das ging natürlich so ein bisschen los, wie ich es erst befürchtet hatte nach dem Defensivaustritt der Eintracht am letzten Spieltag gegen Bremen. Ja, viel hinten offen und Dortmund mit großen Chancen, von denen sie nur eine nutzen zum 1-0. Aber Frankfurt kann ausgleichen noch relativ schnell, ich glaube noch 12 Minuten. Und dann ist das ein ziemlich ausgeglichenes Spiel gewesen, wo dann wirklich ja 2 Spitzenmannschaften mit relativ offenem Visier gegeneinander gespielt haben, sich aber auch in der Defensive durchaus einigen ihrer gefährlichsten Waffen beraubt haben. Ja, also in Frankfurt, die langen Bälle auf Alea wurden gut verteidigt von Dortmund. Auf der anderen Seite wurde ein Spieler wie Sancho ziemlich gut von Dicker aus dem Spiel genommen. Und so war das ein Spiel, wo es immer mal wieder aufblitzte, was für Offensiven die beiden Mannschaften haben. Aber es war ausgeglichen, spannend bis zum Schluss, aber auch torlos bis dahin. Es bleibt ein 1-1. Gerecht, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Also aus meiner Sicht auch ein gerechtes Ergebnis. Ich muss wirklich ganz ehrlich sagen, man hat sich stellenweise durch Einzelaktionen schon fast neutralisiert, weil auf beiden Seiten eine extrem starke Defensive gegen eine extrem starke Offensive gespielt hat. Frankfurt hat halt am Anfang so ein bisschen gebraucht und man muss auch dazu sagen, bei dem Frankfurter Tor. Das ist ja auch nach einer Freistoß- oder Ecke, glaube ich, entstanden, wo es auf erstmal plötzlich einen Lattentreffer gab und dann war die Dortmunder Abwehr etwas unsortiert und war eigentlich auch schon wieder im Konter, weil man theoretisch gesehen eigentlich den Ball hatte und Dani da Costa lässt halt einfach 4 Dortmunder aussteigen und hat plötzlich rund um sich rum 15 Meter Platz und kann die Flanke, die dann letztendlich auch zum Torerfolg angesetzt hat, oder die zum Torerfolg gebracht hat, ansetzen. Das heißt, zweimal hat halt wirklich die Defensive gewackelt und zweimal hat es geknallt und ansonsten wurde das einfach sehr, sehr stark verteidigt. Und da kann man jetzt zum Beispiel auch mal hervorheben, dass, wir haben ja schon drüber gesprochen im letzten Podcast, dass Frankfurt Hinteregger gekauft hat. Nee, Moment, das war da noch gar nicht fest, ne?
Das war noch nicht fest.
Stimmt, dann haben wir nur im Privaten drüber gesprochen. Ah, genau, also Frankfurt hat Hinteregger auch nicht gekauft, sondern ausgeliehen. Der Deadline-Day war sowieso ziemlich in Frankfurter Hand, weil man sehr stark eingekauft hat. Und Hinteregger hat auch direkt gespielt, hat quasi einmal mit der Mannschaft trainiert und hat gespielt. Und man hat auch gesehen, er brauchte so ein paar Minuten, um reinzukommen. Er war auch in der Situation, in der das 1:0 gefallen ist, mit beteiligt, weil da einfach die komplette Frankfurter Abwehr dran beteiligt war an dieser Situation. Und er war halt in einer blöden Situation, dass er halt sagt, also wenn er da reingetreten hätte, wo er hätte reintreten können, dann wäre es halt ein Elfmeter geworden. Und das wäre auch wahrscheinlich in einer mindestens dunkelgelben Karte geendet. Deswegen, aber ansonsten hat man dann gemerkt, dass er fit geworden ist und dass er ins Spiel gefunden hat. Und er ist quasi von Minute zu Minute sicherer und besser geworden und hat sich auch wohler gefühlt. Das hat man gesehen. Und vor allen Dingen, weil wir letzte Woche auch schon drüber gesprochen haben, ist ein Dicker letzte Woche draußen geblieben und Fallett hat dafür gespielt. Und am Samstag hat man gesehen, dass das absoluter Bullshit war. Also die Entscheidung von Adi Hütter, von mir aus in allen Ehren, der wird seinen Grund dafür gehabt haben. Und wir haben darüber gesprochen, dadurch, dass die auch so jung sind und so, dass man da ab und an mal, deswegen wird ein Jovic auch früher rausgeholt in der Partie gegen Dortmund und so, um einfach mal so ein bisschen, auch mal wieder ein paar Ruhepunkte in so eine junge Karriere reinzubringen. Aber was ein Dika da am Samstag gespielt hat, war auf einem Niveau, dass man eigentlich schon davon ausgehen muss, dass wenn der das für den Rest des Jahres so spielt, dass der im Sommer wahrscheinlich von irgendeinem Großen weggekauft wird. Weil das wirklich
super war. Da sind wir unterschiedlicher Meinung, was das Wegkaufen betrifft. Aber ja, das war...
Du liebst den Typen einfach nur und du möchtest unbedingt, dass Frankfurt den behält.
Nö, ich sehe auch nicht, dass Frankfurt den abgibt. Warum auch?
Ja, also, ich glaube, wenn tatsächlich irgendwie England oder Spanien oder sonst was kommt und die ihre 60...
Ja, aber das sehe ich nicht, dass jemand für den 60 Millionen zahlt. Also dafür fliegt er noch zu sehr unterm Radar.
Das könnte eventuellerweise sein, aber wenn er jetzt natürlich...
Also für 20 würde ich ihn zum Beispiel nicht abgeben.
Nee, das auf keinen Fall.
Also auch für 30, 40 nicht so, weil der hat noch 5 Jahre Vertrag und Ausstiegsklausel, der wird sich noch entwickeln. Ja. Dann kann man ihn meinetwegen in 3 Jahren für 80 verkaufen, was weiß ich.
140.
Wo auch immer der Weg hingeht. Aber ja, das war ganz, ganz stark verteidigt.
Und wir hatten beide...
Es war ich würde sagen, das attraktivste Spiel des Spieltags auf jeden Fall. Auch wenn nur 2 Tore gefallen sind, das war sehr, sehr unterhaltsam.
Ja,
es war auf jeden
Fall schon sehr attraktiv, ja. War sehr, also ich fand das Leverkusen-Bayern-Spiel jetzt eigentlich auch relativ unterhaltsam. Aber es war schon, also du hast da wirklich von beiden Seiten halt einfach Fußball auf Top-Niveau gesehen. Und Adi Hütter hat das auch im Nachhinein sehr gut gesagt. Man konnte mit der aktuell besten Mannschaft in Deutschland mithalten. Und das war auch de facto der Fall. Man hat auch Lob vom Gegner bekommen.
Das war jetzt auch nicht so, dass Dortmund wie in Leipzig gespielt hat und sich nach dem 1-0 quasi fast komplett hinten reingezogen hat, sondern sind natürlich vom Offensivdrang her doch etwas schwächer geworden, so in den Minuten danach. Ja. Aber waren trotzdem immer wieder für einen gefährlichen Angriff gut. Also es war wirklich so unentspannt, das war zu sehen. Ein wirklich klasse Spiel.
Ja, auf jeden Fall. Und wie gesagt, Dortmund hat jetzt quasi, also man muss auch dazu sagen, die Dortmunder, die haben trotzdem gefeiert wie ein Sieg, weil man gegen einen ebenbürtigen Gegner nicht verloren hat. Und das fand ich
und
auch ziemlich gut.
Und weil natürlich das Bayern-Ergebnis eingeblendet wurde. Nebenbei.
Genau, das Bayern-Ergebnis wurde eingeblendet und da wurde immer schwer gejubelt. Und man hat jetzt 7 Punkte Vorsprung auf die Bayern. Und noch viel wichtiger ist, wir werden gleich noch über das Spiel von Gladbach sprechen, aber Bayern ist auch aktuell, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, gar nicht mehr der erste Verfolger der Borussen. Denn das ist eine andere Borussia geworden. Aufgrund eines stärkeren Torverhältnisses. Aber da kommen wir, wie gesagt, später noch zu. Ja, und für Frankfurt, es hat ja dann schon so ein bisschen, man ist zwar eigentlich aus den ersten 2 Spielen mit 4 Punkten rausgegangen aus der Hinrunde, aus dem Rückrundenstart und man hat auch jetzt den 5. Punkt geholt. Wenn man sich jetzt die Mannschaften anguckt, ist es, glaube ich, okay. Vor allen Dingen gerade eigentlich auch der Punkt gegen Dortmund. Da sollte man sich auch nicht beschweren. Wie die ersten zwei Spiele gelaufen sind, war halt einfach das, wo sich viele drüber beschwert haben im Frankfurter Umfeld. Ja, aber da aber wurde...
Das ist ja wirklich das, was ich auch durchaus als einen wichtigen, positiven Faktor aus dem Dortmund-Spiel mitnehmen würde. Nicht nur, dass du den Tabellenführer einen Punkt geholt hast, sondern auch, dass die Leistung in der ab Minute 30 wirklich auf Vorrundenniveau war.
Ja, Hinrundenniveau
schon wieder war.
Richtig, man hat wieder einen anständigen Offensiv- und Powerfußball gespielt, man hat sich reingehängt. Also, war sehr, sehr gut und man kann jetzt quasi auch relativ freudig auf die nächsten drei Wochen blicken, die ja für Frankfurt genauso hart werden. Und ich glaube, Dortmund ist auch sehr fit für die Champions League. Also ich bin sehr gespannt, wie es da jetzt weitergeht. Und man hat jetzt das Einzige, was ich mich nur frage, was natürlich jetzt auch am Wochenende hart diskutiert wurde, wir haben jetzt über beide Mannschaften gesprochen. Wir reden gleich noch über die dritte Mannschaft im Bunde. Es sind 7 Punkte Rückstand. Siehst du die Meisterschaft als entschieden?
Ich glaube, dass Dortmund Meister wird, aber es entschieden nicht. Also ich würde immer noch Gladbach da so ein bisschen rausnehmen, auch wenn sie so ein Spiel gezeigt haben, dass man das immer so ein bisschen eine ganz spezielle Qualität unter Beweis stellt.
Mhm.
Aber von der individuellen Klasse her sehe ich Bayern halt doch und Dortmund deutlich vor Gladbach. Da sehe ich Gladbach dann wirklich ein bisschen außerhalb. Ansonsten, ja, ich glaube tatsächlich, dass Dortmund bis zum Ende der Saison da oben bleibt. Aber als entschieden, ne, das geht mir noch zu weit. Also solange es nicht zweistellig ist, sehe ich das nicht vor Spieltag 25.
Ja, ich muss das auch so sagen, ganz ehrlich. Also mir reichen da 7 Punkte auch noch nicht, vor allen Dingen nicht bei den Mannschaften. Und wie beide spielen, weil auch ein FC Bayern kann sich wieder fangen, auch wenn es sehr, sehr schwer wird. Und ja, man darf auch dazu nicht vergessen, dass auch Dortmund gerade zu Beginn letzter Saison, der Hinrunde, sehr viele Spiele hatte, wo zum Beispiel ein Spiel 2-1 gewonnen wurde. Wo ein Lukas Piszczek in der 85. Minute irgendwie aus 25 Metern einen Schuss in den Winkel knallt, wo man jetzt nicht sagen kann.
Oder in der 96. Minute gegen Augsburg.
Genau, richtig. Wo man jetzt nicht unbedingt sagen kann, wir sprechen hier davon, dass man die Spiele durchweg dominiert hat, sondern da waren auch sehr viele, ich möchte es jetzt einfach mal glückliche Punkte nennen. Ein Glück, was du brauchst, wenn du Meister werden möchtest. Entweder bist du dominant oder du hast halt dieses Glück.
Ja,
ich würde sogar tatsächlich so weit gehen, auch wenn ich überlege, wer welche Champions League Gegner hat und wie der Verlauf angeht, ich könnte mir tatsächlich sogar vorstellen, dass am 28. Spieltag, wenn das Spiel Bayern gegen Dortmund ansteht in der Rückrunde, dass erst da die Punkteausbeute dann quasi so groß ist, dass man sagen kann, jetzt ist es entschieden.
Ja, also mich würde es tatsächlich wundern, wenn es bis dahin entschieden ist. Weil ich glaube tatsächlich ist der Spielplan bis dahin für beide Mannschaften ungefähr gleich schwer.
Mhm.
Also es ist natürlich auch so, dass dieses Spiel einfach noch so über allem schwebt, weil bis dahin natürlich, ne, Dortmund wird vielleicht mal ausrutschen, nur einen Punkt holen, Bayern wird vielleicht mal ausrutschen und einen Punkt holen. Aber das Spiel bietet halt den Bayern die Möglichkeit, 3 Punkte auf einmal aufzuholen. Und danach, also ne, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es 7 Punkte sind, dann sind es danach nur noch 4 bei noch ausstehenden 6 Spieltagen. Also dass Dortmund die alle gewinnt, ja, weiß ich nicht, glaube nicht. Ja, dann würden schon im Zweifel 2 Unentschieden reichen, obwohl das Torverhältnis natürlich jetzt schon ein bisschen auseinander ist, aber who knows.
Und man muss natürlich auch immer gucken, wie weit kommen beide in der Champions League und was kostet das noch an Kräften.
Ja.
Das ist zwar dann auch immer nur ein Spiel alle 2 Wochen, aber ich kann
ja,
mir
es ist
ich
ja auch nicht Spielplan nur ein Spiel, sondern es ist ja auch einfach quasi ein
K.O.-Spiel.
Ja, also es ist auch einfach auch Vorbereitungszeit und Trainingszeit, die du dann nicht für das Spiel am Wochenende hast.
Ja. Ja,
also du kannst dich nicht so intensiv für einen wochenendlichen Gegner vorbereiten. Von daher, ich sehe da aktuell Dortmund eher weiterkommen als Bayern. Aber auch hier ist, glaube ich, jeder Ausgang des Achtelfinals drin für beide Seiten.
Ja, ich muss jetzt auch dazu sagen, wenn ich hier sehe, dass das Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am 13.03. ist, dann müsste tatsächlich sogar, glaube ich, in der Woche, wo Dortmund gegen Bayern spielt, müsste wieder Champions League-Woche sein, oder? Das ist der 6.04. Das ist 3 Wochen später. Das heißt, das könnte sogar interessant sein. Ich wüsste jetzt nicht, wann das
Halbfinale. 6.04.
Ja. Wann sind die Halbfinalpartien in der Champions League?
Peter, aber Viertelfinale ist wahrscheinlich im Zweifel da in dem Bereich.
Achso, Viertelfinale ist es
weiß ja auch. Ich weiß nicht, wann ich steht auch im Kieger.
Ich kann ja mal gerade gucken. Champions League Viertelfinale Termin. Das interessiert mich jetzt gerade. Das will ich jetzt hier gerade einfach mal. So,
Champions 9. League. Bis 17. April.
Ja.
Das heißt, es ist quasi vor dem Viertelfinale.
Ah, genau, okay. Dann ist es genau die Woche davor. Das dachte ich mir nämlich jetzt gerade, dass es entweder genau dazwischen ist oder das ist der Samstag vor dem Viertelfinale dann, genau. Okay, ja. Also im Großen und Ganzen ist es ist ein Punkt mehr, den die Dortmunder Borussia jetzt vorweg ist. Und ja, wer aber quasi an Frankfurt mit dran geblieben ist, um da jetzt mal aufs nächste Spiel zu kommen, ist Wolfsburg, denn die haben in Berlin gespielt und haben 1-0 gewonnen. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr umkämpfte Partie. Auch eine Partie, wo man jetzt im Großen und Ganzen sagen muss, ist das jetzt ein verdienter Sieg? Ja, nein. Also klar, wenn man 1-0 gewinnt, ist es immer ein knapper Sieg und davon, und ich bin ja sowieso kein Fan von verdient oder unverdient zu sprechen, aber das wäre eigentlich so ein Spiel für ein klassisches Unentschieden gewesen, meiner Meinung nach. Und Wolfsburg hatte halt diese eine Aktion, die dann gereicht hat, weil man die vorherigen Chancen, die man hatte, nicht gemacht hat und auch die Hertha die Chancen quasi hat liegen lassen. Und wir sprechen hier tatsächlich ja immer noch von einem, weil es zum Zeitpunkt des Spiels der gleiche Punktestand war, sprechen wir hier immer noch von einem Nachbarschaftsduell. Und ja, die Hertha ist jetzt dadurch ein bisschen abgerutscht, ist jetzt mit 28 Punkten auf Platz 9 und ist 2 Punkte weg von einem respektiven Europa-League-Platz. Und Wolfsburg ist natürlich jetzt oben dran geblieben, aber immer noch auf Platz 6 hinter Frankfurt, die aufgrund des Punktgewinns noch 1 Punkt Vorsprung haben und hat jetzt mit nur 1 Punkt Führung Leverkusen im Nacken. Und ja, ich glaube, der Kampf um die Europa-League wird sehr, sehr eng und sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall.
Weil man einfach auch gesehen hat, dass die Leistungsspanne sehr, sehr eng ist. Von Platz 5 bis, sag ich jetzt mal, Platz 10, weil das ist so Frankfurt bis Bremen. Das sind Frankfurt, Wolfsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Hertha BSC und Bremen. Weil die alle potenziell richtig reinscheißen können, um es jetzt mal auf gut Deutsch gesagt zu sagen, aber gleichzeitig auch die Möglichkeit haben, die richtigen Spiele zu gewinnen, um oben dran zu bleiben. Und das ist, und auch das Potenzial haben, also nicht nur die Möglichkeit, sondern auch das Potenzial haben. Und das, finde ich, macht das Ganze gerade sehr, sehr spannend daran, weil auch quasi zwischen Frankfurt und Bremen in dem Fall, was haben wir hier, 5 Punkte liegen. Also es ist auch da vielleicht nicht mehr alles, aber noch sehr vieles möglich. Man müsste sich jetzt natürlich da die genauen Termine noch angucken und so, aber im Großen und Ganzen ja, wird das sehr, sehr spannend. Und Wolfsburg nimmt hier gute 3 Punkte mit, die sie auf jeden Fall gebrauchen können, wenn es ums europäische Geschäft geht. Ja, und Berlin muss jetzt ein bisschen gucken, wo sie bleiben, wenn es um Europa geht, weil man jetzt die Punkte natürlich an anderer Stelle holen muss.
Es war zumindest eine gute Möglichkeit und es ist auch für mich ein bisschen überraschend, dass sie das Spiel verloren haben, dass die doch, ich würde sagen, heimstarke Hertha so harmlos dann doch auftritt gegen Wolfsburg. Jetzt natürlich insgesamt in letzter Zeit eine durchaus starke Phase hatten, aber jetzt gerade am letzten Spieltag die so ein bisschen beendet bekommen hatten, könnte man meinen, durch Leverkusen. Aber, und auch davor natürlich gegen Schalke schon verloren. Das heißt, es war jetzt auch wirklich der erste Punktgewinn der Rückrunde. Und dann gleich der Dreier in Berlin. Ja, also ich glaube, an härter Stelle würde ich mich da jetzt noch etwas drüber ärgern, dass man ja auch einfach quasi diese drei Punkte auf den von den europäischen Plätzen jetzt weg ist dadurch.
Ja, und vor allen Dingen muss man auch dazu sagen, man hätte auch einfach etwas, ja, ich sag's jetzt einfach mal so, etwas holen müssen. Man hat den letzten Spieltag das Unentschieden gegen Schalke gehabt. Man hat jetzt die Niederlage gegen Wolfsburg und spielt jetzt am Wochenende oder jetzt unter der Woche, übermorgen, gegen die Bayern im DFB-Pokal und hat dann in der Bundesliga Gladbach, Bremen und nochmal Bayern München. Das sind, also Gladbach, Bremen und Bayern, das sind jetzt keine Spiele, wo ich sage, da holen die Berliner mal problemlos 6 bis 7 Punkte. Also, nee. Danach kommen dann Spiele, wo man auch wieder ein bisschen was holen kann oder holen muss vielleicht auch. Aber im Großen und Ganzen muss man jetzt einfach gucken, dass man aus Berliner Sicht den DFB-Pokal so erfolgreich wie möglich gestaltet. Und dass man dann eventuellerweise gucken kann, also gegen Gladbach sehe ich da aus Berliner Sicht keine Möglichkeit im Moment. Also das sehe ich nicht, dass Berlin da was holt, vor allen Dingen in Gladbach. Ja, und dann Bremen, da muss was geholt werden und dann muss man halt gucken, dass man in München nicht untergeht, ne? Wobei die Bayern diese Saison jetzt anfällig dafür sind, auch zu Hause mal was liegen zu lassen.
Abschreiben ja, natürlich, und Berlin war ja hat die Bayern ja geschlagen in der Hinrunde, aber es ist auf jeden Fall ein schwerer Spielplan, wo man gucken muss, dass man nicht so ganz den Anschluss verliert, um dann mit leichteren Partien im Anschluss etwas wieder oben reinzustoßen, so was halt auch auf Frankfurt zukommt und die jetzt das in erster Instanz gegen Bremen oder in Bremen vor allem und also gegen Dortmund schon ganz gut gemacht haben, dass sie da ungeschlagen ausgegangen sind und 2 Punkte geholt haben. Da
ja, vor allen Dingen halt
kommt
auch
natürlich jetzt noch was nach mit Leipzig und Gladbach, gegen die man noch spielt. Hoffenheim auch recht bald. Aber danach kommen etwas einfachere Gegner in der Bundesliga. Und diese erste Phase, so wie es bisher aussieht, überstehen die ganz ordentlich.
Ja. Und die Hertha muss natürlich auch aufpassen, denn im Nacken sitzt direkt Bremen mit 27 Punkten. Und die haben gegen Nürnberg gespielt am Wochenende.
Ja. Jetzt hast du mich kurz kalt erwischt.
Achso, Entschuldigung, bist du gerade was am Essen?
Ich hatte kurz ein bisschen genommen.
Achso, ja. Guten Hunger, es tut mir sehr, sehr leid. Man muss dazu sagen, wir haben da schon mal drüber gesprochen neulich, dass es sehr blöd ist, dass wir dadurch, dass wir von den Städten so auseinander wohnen mit Köln und Frankfurt, dass wir uns bei diesem Podcast quasi nicht sehen, denn es wäre viel einfacher, wenn man so ein bisschen auf Gestik und so achten könnte, denn wir hören uns tatsächlich einfach nur. Und deswegen kann sowas passieren wie jetzt gerade, dass man den anderen quasi so komplett überrumpelt, weil man gerade so keine Ahnung hat, wo will der andere hin und man hört es quasi in dem Moment und muss sofort schalten. Manchmal funktioniert das sehr gut, das ein oder andere Mal auch nicht. Beweisstück A, siehe oder höre eben.
Jetzt aber ist auch genug Zeit für mich rausgeholt, denn jetzt kann ich auch erzählen über Bremen in Nürnberg. Und ich hatte nach dem Auftritt der Bremer gegen Frankfurt, den wir beide ja sehr gut einschätzen konnten, weil wir ihn über die volle Distanz gesehen haben, eigentlich erwartet, dass die gegen Nürnberg das locker gewinnen. Mit dem Offensivfußball, natürlich war die Chancenverwertung nicht schon mangelhaft gegen Frankfurt, aber gegen Nürnberg, da meint man ja, es reicht einfach dann auch mit nicht ganz durchzogenen guten Leistungen. Aber es zeigt sich, Bremen schafft es, gegen Nürnberg nur ein Tor zu schießen. Und nach dem 1-0 stellt Bremen auch das Spielen komplett ein. Also im Gegensatz zu Frankfurt, wo man auch mit Führung weiter auf die Tube gedrückt hat, weiter Gas gegeben hat, weiter nach vorne gegangen ist. Gegen Nürnberg, man schießt es in der 64. oder 65. Spielminute und versucht dann schlicht und einfach die Führung über die Zeit zu bringen, was jetzt bei Nürnberg vielleicht kein Ding der Unmöglichkeit ist, aber es zeigt sich recht schnell, dass dass es keine gute Idee war. Nürnberg kommt zu zwei guten Chancen und letztlich auch zum Ausgleich durch Ishak. Und Bremen, ja, also ist zum zweiten Mal die klar bessere Mannschaft und kann aber wieder nur einen Punkt mitnehmen. Nur, dass sie sich dieses Mal das ganz klar, oder was heißt dieses Mal, eigentlich auch schon letzte Woche, aber hier taktisch ganz klar sich selbst zuschreiben müssen. Mhm. Und auf der anderen Seite Nürnberg, die endlich mal das machen, was ich von ihnen gefordert habe, wenn auch nur mit einem Unentschieden. Sie holen Punkte in Heimspielen gegen den Gegner, der im Tabellenmittelfeld steht, und schaffen es so, die rote Laterne abzugeben.
Ja, die, ja, dann, das haben wir ja eben auch schon mal angesprochen, Hannover jetzt innehat. Und ja, man hatte, wie siehst du Nürnberg denn jetzt im Abstiegskampf quasi stehen? Also man hatte also jetzt einen sehr, sehr unangenehmen Gegner und hat einen Punkt geholt.
Ich meine, es waren jetzt sechs Niederlagen in Serie. Ich weiß aber nicht, wie viele sieglose Spiele das jetzt schon sind. Eine Menge auf jeden Fall. Aber dieser Punkt war extrem wichtig, weil man damit halt verhindert hat, dass Stuttgart auf mehr als 3 Punkte wegzieht. Und das heißt, aktuell ist Stuttgart eben nur diesen einen Sieg weg auf dem Relegationsplatz. Tatsächlich hätte ich letzte Woche gedacht, Nürnberg ist die schlechteste Mannschaft im Abstiegskampf. Jetzt hat aber Hannover auch nach dem Trainerwechsel so wenig angeboten, dass aktuell das so ein bisschen geschiftet ist. Ich bin wirklich sehr gespannt auf das direkte Duell am nächsten Wochenende, wo, wie gesagt, ja, je nach Ausgang des Stuttgart-Spiels kann Nürnberg da ja wirklich auf den Relegationsplatz hüpfen. Wenn sie dann nicht punkten, dann dann würde ich sie schon fast abschreiben im Abstiegskampf, auch wenn sie jetzt mal eine annehmbare Leistung gezeigt haben. Aber es wird auf jeden Fall ein sehr schicksalhaftes Spiel.
Ja. Im Großen und Ganzen würde mich das tatsächlich auch eigentlich ein bisschen überraschen. Oder hab ich vor ein paar Wochen ja auch schon gesagt, dass ich den Kader auch eigentlich für nicht Bundesliga-tauglich halte. Allerdings muss man ja wirklich einfach sagen, was die anderen im Abstiegskampf momentan abliefern, ist halt.
Ja, also man muss ja wirklich sagen, also nach 20 Spieltagen 12 Punkte, das ist ja wirklich nicht Bundesliga-tauglich.
Ja.
Aber da ist halt ein Stuttgart nicht entscheidend besser. Also du hast halt 3 Mannschaften, die sich wirklich gegenseitig immer wieder unterbieten. Und natürlich musst du dann auch die Relegation gewinnen. Das fällt mir natürlich etwas schwer zu sehen bei den Mannschaften im Zweifel. Aber einer von den dreien wird sich da irgendwie reinretten. Verdient hätte es irgendwie keiner. Aber man hat die Relegation nochmal eingeführt. Was ich tatsächlich noch erwähnenswert finde, oder das erwähnenswert ist ein kleiner Skandal. Matenia, der Nürnberger Torwart, wird nach einem Zusammenstoß mit, ich weiß gar nicht wem genau, irgendeinem Bremer Gegenspieler, ist ausgenockt, ist wirklich K.O. Ja, eine kurze Zeit nicht bei Bewusstsein und beendet aber trotzdem das Spiel. Und das ist einfach richtig, richtig gefährlich. Ich weiß nicht, warum es dazu kommt, warum dann da als Mannschaftsarzt nicht entsprechend eingreift und dem Trainer befiehlt, den jetzt auszuwechseln. Aber das ist was, wo der Fußball tatsächlich selbst zu Sportarten wie dem Football, die ja auf den ersten Blick deutlich martialischer und auch auf den zweiten Blick deutlich, ja, wo man sich deutlich leichter verletzen kann. Aber da wird wenigstens drauf geachtet, dass nach einer Gehirnerschütterung, und ich habe hier ganz, ganz große Zweifel, dass Martin ja eine solche nicht davon getragen hat, wenn er wirklich ausgenockt war, dann ist das Spiel auch erstmal beendet einfach.
Ja. Haben wir, glaube ich, sogar tatsächlich schon mal drüber gesprochen.
Haben wir schon mal drüber gesprochen, aber das war jetzt nochmal wirklich fand ich eine sehr krasse Szene, weil du ja wirklich auf den Fernsehbildern auch gesehen hast, wie der da ausgenockt liegt. Und trotzdem beendet er das Spiel. Ich verstehe es nicht.
Ja, ist meiner Meinung nach auch ein absolutes Unding und gehört für mich auch eigentlich zu den Momenten, wo man sagt, hier muss man eigentlich von einer Regeländerung sprechen. Weil es einfach gesundheitsschädigend ist und sehr, sehr gefährlich. Und da gibt es auch meiner Meinung nach überhaupt gar keine Diskussionsbasis von wegen, aber wenn der Spieler will, das hat hiermit nichts zu tun jetzt.
Die sind mit Adrenalin vollgepumpt. Ich kann doch verstehen, wenn man der Trainer mit Adrenalin vollgepumpt ist, dass der den nicht rausnehmen will, aber dann muss man halt als Mannschaftsarzt zum Beispiel durchgreifen. Und das ist halt, also da haben andere Sportarten einiges voraus.
Ja, auf jeden Fall. Wenn du nichts mehr großartig zu dem Spiel hast, also wie gesagt, wir haben schon drüber gesprochen, Bremen hat es irgendwie so ein bisschen jetzt verpasst, punktemäßig.
Auch den Anschluss zu halten, das wäre ein wichtiges Spiel gewesen.
Ja, den Anschluss zu halten. Der Zähler hat jetzt Nürnberg besser getan als Bremen, um es mal so auszudrücken. Und weil man quasi effektiv an Hoffenheim dran geblieben wäre. Aber im Großen und Ganzen, die Bremer hatten diesen unfassbar starken Start dieses Jahr in die Saison. Und ich bin mal gespannt, ob da noch mal eine zweite Welle kommt, wo man viel holt. Aber im Moment macht man sich sehr viel selbst kaputt. Hast du ja auch schon in dem Spiel gesagt, dass da
es sind einfach Chancen, die man verpasst. Ist natürlich auch irgendwie nicht ganz klar, ob Bremen, also tatsächlich sehe ich Bremen auch einfach in einer Schublade, zumindest unter Mannschaften wie Hoffenheim, Leverkusen, Wolfsburg und Frankfurt diese Saison. Also inwieweit bleibt man da wirklich in eigenen Erwartungen vielleicht zurück? Man hat natürlich gesagt, Europa ist das Ziel. Es wäre halt möglich, wenn man so ein bisschen über dem eigenen Niveau spielen würde, konstant. Was sie in einigen Spielen immer wieder tun. Zum Beispiel letzte Woche, wo sie es dann verpassen, den Dreier mitzunehmen. Und dann halt lassen sie diese Woche wieder Punkte liegen. Dann ist es halt nur Platz 10 in der Bundesliga.
Ja.
Auch, ja, also mit 4 Punkten mehr wären sie jetzt auf Platz 5 oder 6. Je nachdem, ich kann es nicht ganz auf die Schnelle durchrechnen, komplett, was das für Auswirkungen hätte. Aber es ist halt, ja, es ist eng und dann lässt du halt zweimal etwas liegen und dann ist es eben nicht internationales Geschäft. Da gibt es dann andere, die besser sind.
Genau. Und ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel, weil da haben wir nämlich auch eine Mannschaft, die quasi gerne noch ins internationale Geschäft will und den Angriff in die Rückrunde starten wollte. Und eine Mannschaft, die jetzt auf einmal noch in der Meisterschaftsfrage irgendwie versucht, dazwischen zu funken. Und zwar rede ich von dem Spiel Schalke gegen Gladbach. Und Gladbach gewinnt das Spiel 2-0. Und man muss auch im Großen und Ganzen sagen, dieser Sieg ist wirklich auch absolut verdient. Also das Schalker Spiel war leer. Die Schalker haben die Gladbacher sogar noch eingeladen stellenweise. Also das 1-0 müsste es, glaube ich, gewesen sein, dieser Schuss von wie heißt der hier, nicht Ginter, von Kramer, das 1-0, genau, von Kramer das 1-0, da wird einfach eine Flanke schlampig verteidigt, keiner deckt den Rückraum ab und Kramer kommt frei zum Schuss. Im Großen und Ganzen ist es ein wirklich verdienter Sieg der Borussia, das kann man so sagen, man war durchgehend die bessere Mannschaft und muss sich eigentlich sogar noch vorwerfen, dass man nicht schon viel früher einen Deckel drauf gemacht hat, weil die Schalker stellenweise wirklich dazu eingeladen haben, aber es gibt diese eine Situation, über die wir reden müssen. Und zwar hat der Schalker Keeper Nübel, der ja für Fährmann reingekommen ist vor ein, zwei Spieltagen, eine rote Karte gesehen aufgrund einer Notbremse. Das war auch eine wirklich berechtigte rote Karte. Der hat Hazard einfach von den Beinen geholt. Und damit hat Fährmann quasi dann sein, nennen wir es jetzt mal, Comeback gegeben und ist auch aufgrund der Sperre, die Nübel jetzt bekommt, auf jeden Fall der Keeper für den nächsten, für das nächste Spiel der Schalker. Aber was dem Ganzen hervorgeht, weswegen sich Tedesco zum Beispiel auch mega aufgeregt hat, ist die Tatsache, dass es vorher einen Freistoß gab. Und der Freistoß wurde quasi vom, nennen wir es mal, Tatort des Fouls. Circa, ich meine, die hätten es gestern sogar tatsächlich beim Vontora komplett ausgerechnet. Es sind, glaube ich, 12,4 Meter gewesen. Mehr in Richtung des Schalker Tores ausgeführt worden. Jetzt muss man dazu sagen, es ist eine maximal blöde Situation gewesen, weil die Schalker auch noch das Pech hatten, sie haben den Ball auch noch selbst dahin getragen. Also der Schalker-Spieler. Das heißt,
Pech ist Dummheit.
Genau, oder es ist halt Dummheit, weil der Schalker-Spieler quasi den Ball in die Hand genommen hat, damit kein schneller Freistoß ausgeführt werden kann. Und er nimmt den Ball mit, während er zum Schiedsrichter geht und lässt ihn einfach auf den Boden fallen, anstatt ihn nach hinten zu werfen oder wegzuwerfen oder wie auch immer. Vielleicht auch, um nach einem Meckern eine gelbe Karte zu vermeiden, wie auch immer. Und die Gladbacher machen das halt in dem Moment klug und führen den Freistoß schnell aus. Das wird ein langer Ball auf Hazard, der wird von Nübel gelegt, rote Karte, es gibt einen Freistoß und fertig. In dem Fall muss man sagen, aus Schalker Sicht Gott sei Dank kein Elfmeter, weil es noch außerhalb des 16ers war, aber es war halt die klare Notbremse. Und die Schalker haben sich darüber aufgeregt. Jetzt ist, jetzt muss man sich bei dem ganzen Ding einfach zwei Sachen fragen, wo ich dich auch fragen wollte, Tim. Also die eine Sache ist klar, weil die Schalker sind selbst dran schuld, weil es pure Dummheit ist, dass der Ball quasi davon hingetragen wird. Normalerweise, man kennt das ja, dass die dann mit dem Ball in der Hand die Spieler auf den Schiedsrichter zugehen, den Ball nach hinten werfen und so weiter und so fort. Aber die andere Sache ist, normalerweise kenne ich das so, dass, oder so habe ich das zumindest verstanden, dass der Schiedsrichter dazu angehalten ist, den Freistoß, auch wenn er schnell ausgeführt ist, da ausführen zu lassen, wo das Foul geschehen ist. So. Deswegen halten die ja meistens für den schnellen Freistoß den Ball fest. Und da hört es dann irgendwo für mich auf. Wenn der Freistoß so weit, also dass es mal um Meter oder vielleicht sogar zwei Meter variiert, das ist ja auch bei Einwürfen und so, das ist ja auch manchmal, muss man ganz ehrlich mal sagen, auch ein bisschen schwer. Aber dass in dem Moment auch einfach durch den schnellen Freistoß die Verteidigung gepennt hat und dass Hazard deswegen so gut durchgekommen ist, ist die eine Sache. Aber muss da in so einem Moment, weil es geht mir jetzt um die rote Karte, nicht eigentlich der Videoschiedsrichter eingreifen und muss sagen, die Distanz zwischen Ort des Fouls und Freistoßausführung war so groß, der Freistoß auch einen schnellen Freistoß zurückpfeifen.
Nein. Darf er nicht. Also nicht über Videoassistent. Weil dazwischen einfach eine Spielunterbrechung und Spielfortsetzung liegt. Da kann der Videoassistent dann nichts mehr machen.
Aber zwischen dem das ist nämlich meine Frage daran. Zwischen der roten Karte, wo man dann ja theoretisch, also die rote Karte an sich ist ja keine Fehlentscheidung, aber zu der Entstehung von der roten Karte gehört ja der Freistoß. Weil ab da diese Spielsituation anfängt.
Ja, natürlich. Also was der Videoassistent überprüfen kann, ist der Moment, wo der Ball ins Spiel gebracht wird. Hier der Moment, wo quasi der Ausführende, den Freistoß ausführende Gladbacher den Ball entsprechend bewegt mit dem Fuß. Bis halt Nübel der Hazard umräumt.
Ja, aber hat denn der Schiedsrichter den Ball freigegeben gehabt?
Ja.
Vor dem Freistoß? Okay, gut. Das war nämlich was ich gar nicht mitbekommen habe, weil normalerweise ist es ja so bei den schnellen Einwürfen oder bei den schnellen Strafstößen. Freistößen,
also,
so jetzt haben wir es. Ist es ja eigentlich so,
dass das aber auch keine Aufgabe des Videoassistenten gewesen, sondern Aufgabe des Schiedsrichters. Weil, wenn er den Ball nicht freigegeben hat, ist das ja. Also, natürlich ist es dann eine Videoassistentenaufgabe, aber letztlich muss ja der Schiri da trotzdem zurückpfeifen.
Worüber wir nicht reden müssen, ist, dass das ein Fehler ist. Also, das ist nämlich für mich die knifflige Frage, weil. Dieser Fehler, den der Schiedsrichter da gemacht hat, für mich ja, also für mich ist das ein grober Fehler.
Aber es kannst ja, als Videoassistent kannst du nun mal nur bis zu einem gewissen Punkt zurückgehen. Das ist hier in dem Fall, dass du nur so lange überprüfen kannst, wie der Ball im Spiel ist. Und während der, wo quasi der Freistoß ausgeführt wird, fällt er nicht in einen Bereich, in den der Videoassistent eingreifen kann.
Okay.
Kann nicht sagen, pfeift das zurück. Er könnte. Ja, also das geht einfach nicht. Das ist von den Regeln so nicht vorgesehen. Das ist was. Ja, also das ist so die gleiche Situation wie wenn keine Ahnung, du einen Einwurf zu Unrecht gibst oder für die falsche Mannschaft und aus dem Einwurf resultiert dann ein Tor. Das kann der Videoassistent auch nicht eingreifen.
Also
nicht die Rechtmäßigkeit überprüfen.
Also ich finde das halt in dem Moment, ich kenne halt die Situation oder die Szene nur aus den Bildern in der Zusammenfassung und da sieht man das Foul vorher nicht. ich weiß halt nicht, ob das einfach nur so ein Ding ist, dass die, dass die Gladbacher quasi einfach schnell die Hand auf den Ball nehmen, wenn der auf dem Boden liegt und sofort den Freistoß schießen. Wenn, also ganz klar, wenn der Schalker Spieler den Ball von A nach B trägt und fallen lässt und der Schiedsrichter gibt den Ball wieder frei, dann bin ich voll bei dir. Also wenn der wirklich sagt, in dem Moment pfeift und sagt, jo, kannst jetzt den Freistoß schießen, dann ist es eine Fehlentscheidung, die quasi vor der Spielsituation stattgefunden hat. Wenn dieses, jo, du, der Ball ist freigegeben, du kannst jetzt schießen, aber nicht stattgefunden hat, sondern wenn das quasi so ein, der Schalker nimmt den Ball, geht quasi sauer auf den Schiedsrichter zu, lässt den da vorne hinfallen und die, die Gladbacher nehmen den Ball einfach und machen den langen Freistoß, ohne dass der Schiedsrichter den Ball freigegeben hat, an dem Ort, wo er lag. Dann darf der Schiedsrichter der Videoassistent meiner Meinung nach eingreifen. Also, oder sagen wir es mal so.
Ja, darf
müsste, er. Müsste er eingreifen dürfen.
Ich weiß nicht, ob er es nicht darf, aber das davon ist ganz stark auszugehen, dass der Schiri, also die Sache ist, der Schiedsrichter pfeift ja nicht bei jedem freigegebenen Ball. So.
Ja.
Das ist
es ist halt eine sehr, sehr schwammige Situation in dem Moment.
Ja, also, was heißt schwammige Situation? Der Schiri, also wenn er den Ball nicht freigegeben hätte, dann würde er den Freischuss zurückpfeifen. Hat er aber nicht getan, von daher ist davon auszugehen, dass er den Ball freigegeben hat. Fertig aus. Also, das ist auch tatsächlich nicht was, worüber man diskutieren sollte hier, sondern man muss dem Schiri klar sagen, dass Elfmeter zwischen Ort, wo der Freischuss ausgeführt wird und Ort des Fouls viel zu groß ist. Man muss aber auch dem Schalker ankreiden, dass er diesen Ball überhaupt auf diese lange Distanz mitträgt. Ja, das ist ja auch wirklich was. Ja, also dann bist du auch so ein Teil selbst schuld. Ja. Weil dann ist klar, also die Gladbacher werden ihn nicht wieder zurücktragen. Und das ist halt so ein Feld, also Bereich des Spielfelds, wo halt auch nicht 100% darauf geachtet wird, dass er auf einer genauen Stelle ausgeführt wird. Warum? Weil, ja, das ist halt eben nicht, es ist kein direkter Freistoß, sondern es ist auch immer noch genug Raum oder der Ball fliegt, muss weit genug fliegen, dass in diese Situation zu kommen, dass man ihn noch verteidigen kann.
Ja.
Also das ist natürlich sehr ärgerlich für Schalker, weil das auch so ein Bereich ist, in dem der Videoassistent halt gerade nicht eingreifen kann, obwohl es ein Tor oder rote Karte daraus resultiert ist. Aber das ist halt was, wo man nicht nur auf den Schiri schauen muss, sondern auf die Schalker Verteidigung dieses Balles und ganz besonders auch auf den Schalker Sané, der da diesen Ball halt, um eine schnelle Ausführung quasi zu verhindern, 12 Meter noch mitträgt, während er da den Schiri zuläuft.
Ja. Also, man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn man sich nur die Bilder der Zusammenfassung anguckt, dann sieht man jetzt auch, dass dieser, also klar, alle sind in Bewegung, aber dieser Freistoß an sich findet jetzt auch weder unter Bedrängnis statt und der Schiedsrichter guckt auch ganz klar hin, also er weiß auch, wo der Ball liegt. Es ist einfach dumm von den Schalkern gewesen in dem Moment. So, das ist einfach das Ding.
Ja, also natürlich sollte der Schiedsrichter sie schon davor bewahren, aber ne, es ist kein Videoassistent da in diesem Fall. Das heißt, man muss auch einfach damit rechnen, dass ein Schiri da vielleicht nicht, dass das mal durchgehen lässt, weil das auch wirklich was ist, was halt eben nicht eben abgepfiffen wird. Und dann musst du da entsprechend reagieren.
Ja.
Als Schalker und nicht so was machen.
In dem Fall ist es jetzt hier so, dass ja, Schalke in der Nachspielzeit sogar noch das 2-0 fängt, in Unterzahl dann und ja, man jetzt weiterhin bei 22 Punkten bleibt, man hat so ein bisschen die Chance verpasst, mit 25 Punkten auf Mainz anzuschließen, die 27 Punkte haben zum jetzigen Zeitpunkt oder vor dem Spieltag und ja, diese eigentliche Angriffseuphorie, die ja da sein müsste, die sowieso meiner Meinung nach durch fehlende Transfers so ein bisschen verschlafen wurde, ist jetzt einfach komplett gedämpft und man hat eigentlich einen starken Anfangsspurt, den man hätte haben können, definitiv verpasst und sollte sich auch, glaube ich, das Thema europäischer Wettbewerb für nächstes Jahr definitiv aus dem Kopf schlagen, aus Schalker Sicht.
Und ja, wie gesagt, also das ist, also man muss auch dazu sagen, jetzt mal wirklich völlig unabhängig von der Szene, war das von Schalke auch wirklich keine gute Leistung.
Genau.
Gladbach, also, auch nicht glanzvoll gespielt, aber halt effektiv, dann 2 Tore zu schießen. Es hat zwar die Unterzahl gebraucht, damit das passiert, aber auch davor einige schöne Kombinationen gezeigt und wirklich halt Gladbach in dem Spiel die Effektivität als Spitzenmannschaft gezeigt.
Genau, weswegen man auch wirklich vollkommen zu Recht punktgleich mit dem FC Bayern im Moment ist und deswegen auf Platz 2 vorgerückt ist und momentan der eigentliche Dortmund-Jäger ist, wobei man sagen muss, beide sind Dortmund-Jäger, sind ja gleich viele Punkte. Jetzt muss man halt gucken, wer letzten Endes auf Platz 2 landet. Ich könnte mir das zum Beispiel beim FC Bayern auch ziemlich gut vorstellen, dass die, wenn die merken, die Meisterschaft ist rum, dass die dann sogar noch den zweiten Platz an Gladbach verlieren. Das könnte ich mir sogar ziemlich vorstellen, aber müssen wir dann mal gucken, wenn es soweit ist. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spiel. Und zwar ist es hier Augsburg gegen Mainz.
Und das war ein für Augsburg völlig untypisches Spiel, wenn man sich so die letzten Wochen anguckt. Jens Lehmann Trainereffekt. Also nachdem da ein Augsburg echt ja, also in den letzten Wochen nicht nur so einfach, was in der Hinrunde teilweise war, auch mal so ein bisschen das Glück gefehlt hat, sondern auch wirklich Unvermögen dazu kam und schlechte Spiele, war das diese Woche ein, ich würde sagen, vom Spielverlauf her recht einfacher Sieg. Ja? Also wenn du zwei Handelfmeter, die ich glaube beide pfeifen, kann man beide pfeifen, zugesprochen bekommst, dann ebnet das meistens den Weg zum Sieg. Und dann kurz nach der Pause wird auch noch das dritte nachgelegt, alle drei Tore von Finn Bogason. Und Mainz hat am Anfang nicht ins Spiel gefunden. Der erste Elfmeter kam natürlich auch schon recht früh. Und zum Ende hin so ein bisschen was gezeigt noch von der Stärke der letzten Wochen. Aber bei einem 3-0 ist natürlich auch klar, dass man da nicht mehr alles reinwirft. Und Augsburg jetzt, ich weiß nicht, seit wie vielen Spielen den ersten Sieg geholt.
Ich glaube sogar tatsächlich seit 10 Spielen.
10 Spielen?
Ja. Ich meine, also es wären 9 oder 10. Also ich kann mich daran erinnern, dass das irgendwo stand, als es um die Kritisierung von Hinteregger an Baum ging.
Also dass, sind mindestens 9 Spiele jetzt
im Jahr. Ja, ja.
Und ja, also das dann ein sauberes 3-0, das jetzt quasi den Abstand zum Relegationsplatz zum ersten Mal wieder etwas verkürzt. Und in Gänze doch zumindest andeutet, dass Augsburg so ein bisschen was abrufen kann, weil auch wenn es hier zwei Elfmeter dabei waren, es waren durchaus auch bis zu den Handspielen schöne Angriffe dabei oder auch anderweitige Chancen anliegen gelassen wurden. Gegen den Mainz, das gerade in der ersten Halbzeit einen Totalausfall hatte. Also das ist so das, was man von Augsburg in der Hinrunde eben mal gesehen hatte, wo sie dann nicht gewonnen haben, haben sie jetzt mal wieder gemacht.
Ja, und ich glaube, aus Mainzer Sicht kann man einfach sagen, einen Tag zum Vergessen.
Ja, Mund abputzen und weitermachen.
Ja, da würde ich auch gar nicht mehr da würde ich auch gar nicht mehr großartig drauf eingehen eigentlich, auf das Mainzer Spiel jetzt in dem Fall. Ja,
also daraus kannst du einfach nicht viel rauslesen. Natürlich besorgniserregend, wenn das jetzt sich auch gegen Leverkusen und Wolfsburg zeigt, aber da würde ich dann so ein bisschen drauf vertrauen, dass sie die starke Form, die ja wirklich die Rückrundenauftakt also mit 6 Punkten gestartet bis dato, also das war halt so ein Spiel, wo das einfach mal alles gegen dich läuft mit den 2 Elfmetern, das denke ich nicht, dass Mainz da groß auch die nächsten Wochen noch Probleme haben wird, auch wenn sich vielleicht so ein bisschen zeigt, dass Mainz dann wie Bremen vielleicht doch eine Mannschaft ist, die nicht so ganz in der obersten Riege um den internationalen Wettbewerb oder die Europa League mitspielt, ja, sondern eher so eine ist, die vielleicht da mit Glück und einer kleinen Siegesserie zum Ende der Saison da reinstoßen kann, aber eben nicht eine Mannschaft Leverkusen, Hoffenheim, die da jetzt wirklich, wirklich drum kämpfen.
Ja, deswegen habe ich auch quasi bei meiner Aufzählung eben bei Bremen aufgehört. Mainz ist zwar punktgleich mit Bremen, aber man hat einfach bei dem Spiel gemerkt, es sind die Schwächen sind tatsächlich noch etwas größer als bei den Bremern, meiner Meinung nach. Ich würde eigentlich dann schon zum nächsten Spiel kommen, wenn du jetzt zu dem Spiel nichts mehr hast.
Es ist halt so ein recht aussageloses Spiel. Ne? Ja. Also der Spielverlauf wird halt durch 2 Elfmeter, ja, nicht auf den Kopf gestellt, aber es ist so ein bisschen Wenn du 2 Elfmeter in der ersten Halbzeit zugesprochen bekommst, dann
2 Handelfmeter, da musst du halt auch erstmal mental auch wieder zurückkommen, ist auch so ein Ding, ne? Also
dann auch scheiß Wetter, also ich glaube, die Mainzer hatten spätestens nach dem 3-0 echt keinen Bock mehr. Und dementsprechend, aber es ist halt schwer, daraus groß was rauszulesen. Bleibt halt festzuhalten, dass Augsburg da mit so ein bisschen Abstand auf Stuttgart aufbaut, aufgebaut hat. Denn Stuttgart hatte ja die Möglichkeit nachzuziehen.
Genau. Zu den Stuttgartern kommen wir jetzt. Stuttgart hat das Heimspiel gegen Freiburg Sonntagabend, das letzte Spiel. Und hat, wie du das schon gesagt hast, die Möglichkeit nachzuziehen. Und verpasst diese Möglichkeit aber, denn es steht 2-2. Am Ende von 90 Minuten, oder ich glaube, es sind 90 Minuten plus Nachspielzeit, sagen wir es einfach mal so. Und man muss hier dazu sagen, Freiburg hat quasi das gemacht, was sie aus meiner Sicht diese Saison schon öfter gemacht haben, dass man sehr früh explosive Angriffe gefahren hat. Das 1-0 ist in der 4. Minute gefallen. Ich kann mich daran erinnern, kurz nach der Halbzeitpause, ich glaube, es waren 9 oder 10 Sekunden gespielt, war plötzlich schon wieder ein Freiburger Spieler im Torraum der 16, der Stuttgarter und konnte abziehen und hat nur relativ knapp verfehlt. Und man kann das Spiel drehen aus Stuttgarter Sicht und dreht es auf 2-1 und hat eigentlich auch ein relativ eine bessere zweite Halbzeit als erste hingelegt, sagen wir es mal so. Die erste Halbzeit war wirklich Kraut und Rüben, aber in der zweiten Halbzeit sind dann halt auch, wie gesagt, einfach mal die Tore gefallen, so wie sie fallen sollten und mussten in dem Moment. Und sehr kurz nach dem 2-1 fängt es an, ein bisschen merkwürdig zu werden. Oder was heißt, da fängt quasi der Abgang an, sozusagen. Weil Gomez nach einem Einsatz des Ellenbogens beim Kopfball die gelbe Karte sieht. Und ganze 4 Minuten später seine zweite gelbe Karte sieht, wieder durch den Einsatz des Ellenbogens beim Kopfballspiel. Wobei ich jetzt allerdings sagen muss, finde ich ein bisschen hart, den zweiten. Weil er streift den Kopf, aber die Regel ist halt ganz klar, der Ellenbogen hat da oben nichts verloren.
Ja.
Es ist eine sehr, sehr harte Regelauslegung.
Es ist halt so, wie aktuell gepfiffen wird, ne?
Also, genau.
Oder richtig. Wie aktuell meistens gepfiffen wird, wenn man sich das Bayern-Spiel anguckt.
Richtig. Dementsprechend, ich glaube auch eigentlich, dass gerade ein erfahrener Spieler wie Gomez, wenn er sich in der 85. Minute die gelbe Karte holt, muss er bis dahin, weil der Schiedsrichter, muss man jetzt auch dazu sagen, nicht unbedingt so mit gelben Karten gegeizt hat, zumindest nicht auf Stuttgarter Seite. Die haben nämlich insgesamt quasi 5, 2 davon Gomez, 3 davon noch weitere Stuttgarter und die Freiburger keine einzige. Dann musst du das im Gefühl haben, vor allen Dingen als Spieler, der so viel Erfahrung hat, was lässt der Schiri mir durchgehen und was nicht. Um es jetzt einfach mal so ganz hart zu sagen. Und jetzt, dann gehst du halt, wenn du mit der gelben...
Ja, vor allem in dem Abstand.
Genau, richtig. In diesem Abstand, das darf einfach so nicht passieren. Und das Ganze hat sich auch gerecht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ausgerechnet der Platzverweis von Gomez da zielführend ist. Aber man ist natürlich einer weniger. Und man muss auch dazu sagen, Gomez ist erst in der zweiten Halbzeit gekommen. Das heißt, der hatte auch auf jeden Fall... 45 Minuten weniger in den Beinen, denn Niederlechner trifft in der 94. Spielminute zum 2-2 und rettet quasi aus Freiburger Sicht einen Punkt. Und die Stuttgarter sind genauso bedient worden, wie sie bedröppelt geguckt haben, sage ich jetzt mal. Also.
Ja, es ist am Ende ein Punkt, mit dem wahrscheinlich keiner so richtig zufrieden ist, auch wenn Freiburg den jetzt gerade so noch herausgespielt hat. Wenn du so lange führst in Stuttgart oder weil du dem Abstiegskandidaten so früh in Führung gehst, dann rechnen sie dir wahrscheinlich schon aus, da auch 3 Punkte mitzunehmen. Aber wie entscheidend da jetzt der Gomez-Platzverweis für war, ist jetzt, ich meine, Gomez ist jetzt nicht für ganz starke Abwehrarbeit bekannt.
Ja.
Von daher muss man das mal gucken. Aber es war ja interessant zumindest zu sehen, dass dieses taktische Mittel Gomez auf der Bank zu lassen, dass du ja aus dem Bayern-Spiel dass der recht gut funktioniert hatte für Stuttgart.
Mhm.
Dass sie das wieder übernommen hatten, probiert hatten. Ja, also letztlich sind die Tore mit Gomez auf den Platz gefallen, aber so richtig, richtig gut war er dann auch bis zu seiner roten Karte eigentlich auch nicht.
Ich glaube auch tatsächlich, dass der Wechsel so früh stattgefunden hat, hatte auch viel damit zu tun, dass Donis auch relativ früh schon die gelbe Karte gesehen hatte. Und wenn man dann so ein bisschen übereifrig ist, ne, klar, ja, kann das natürlich auch passieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich gebe dir vollkommen recht, Gomez ist jetzt keiner, der irgendwie mitverteidigt wie ein Großer. Man muss aber allerdings immer noch sagen, dass er immer noch einer ist, der mindestens mit einem Verteidiger bewacht wird. Und wenn man das nicht machen muss, kann man halt viel mehr nach vorne werfen im Schlussspurt. Und das hat
ja
halt gebracht.
Ja, wobei ich glaube, dass Freiburg auch einen Gomez, der dann auf dem Spiel gewesen wäre, nicht mehr bewacht hätte. Weil ob du jetzt 3-1 oder 2-1 verlierst, das wäre denen auch egal gewesen. Also klar, letztlich ist es müßig, darüber zu diskutieren, so wie es passiert ist. Ist es halt auf jeden Fall unfassbar dämlich gewesen.
Ja.
Und führt aber vielleicht Stuttgart zu dem Glück, dass sie wieder ohne Gomez in Düsseldorf antreten. Mal sehen, was sie da für eine Leistung bringen. Und dann mal gucken.
Genau, und dieses Unentschieden, diese Punkteteilung, die hilft jetzt niemandem so richtig weiter. Stuttgart, weil man einfach vielleicht auch diese. Man hätte mehr Punkte sammeln können, aber man hat dann letzten Endes wenigstens einen mitgenommen.
Ja, also ich meine, letztlich der Punkteschnitt liegt ja bei unter 1 für Stuttgart, von daher ist es ja schon überdurchschnittlich gepunktet, wenn sie dann Unentschieden holen.
Das stimmt, ja, da gebe ich dir recht.
Auch wenn man den Sieg, ja, letztlich beide Mannschaften haben den Sieg weggeworfen, irgendwie auf die eine oder andere Art und Weise.
Ja.
Von daher ist, ich glaube, ich wirklich im Endeffekt keiner wirklich.
Ja, und Freiburg hängt jetzt halt so im Niemandsland drin. Man hat 7 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Aber auch immer noch 5 Punkte Rückstand auf den Anschluss an Mainz, sage ich jetzt mal. Schalke noch dazwischen. Ich glaube, Freiburg sollte auch einfach sehen, dass man die Saison so gut wie es geht abschließt und den Rest der Saison quasi so erfolgreich wie möglich abschließt, dass man nichts mehr mit dem Abstieg zu tun hat. Ja. Und dann sollten die Freiburger Ziele auch eigentlich im Großen und Ganzen schon erreicht sein. Also da sollte man realistisch sein, glaube ich. Vor allem diese Saison. Gut, dann sind wir eigentlich durch für heute. Wir müssen noch kurz über den Kicktipp reden.
Wollen wir noch einen Blick auf den DFB-Pokal werfen eigentlich?
Ach, ja, klar, können wir auch machen. Also hast du wahrscheinlich schon rausgesucht, oder? Wenn du so fragst.
Ja, ja, also.
Ja, dann mach doch mal. Mach doch mal, was kommt denn?
Du hast Heidenheim zu Hause gegen Leverkusen. Hamburg empfängt Nürnberg. Duisburg empfängt Paderborn. Dortmund empfängt Bremen. Das heißt, ein reines Bundesliga-Duell. Dann Kiel gegen Augsburg, Leipzig gegen Wolfsburg. Auch hier jetzt folgen nochmal Bundesliga-Duelle. Hertha Bayern und Schalke Düsseldorf. Es gibt so ein paar Duelle, die ich mir in Auswärts- und Gastmannschaft umgedreht deutlich spannender vorgestellt hätte. Dortmund-Bremen und Schalke Düsseldorf zählen dazu. Ich bin gespannt, wie sie
Hertha... Ist die Begegnung Schalke Düsseldorf auf Schalke?
Ist auf Schalke, ja.
Okay.
Also Bayern-Hertha ist natürlich auch was sehr interessant werden kann, weil Hertha ja Bayern zu Hause geschlagen hat. Ansonsten
Ich glaube, Schalke-Düsseldorf kann auch sehr spannend werden.
Ja, auf jeden Fall, durchaus, aber fußballerisch vielleicht nicht so ansehnlich.
Ja, da gebe ich dir recht.
Und dann glaube ich, dass man mich würde es nicht wundern, wenn man die Überraschung in Anführungszeichen verbellen kann, dass ein Bundesligist rausfliegt, weil der HSV zu Hause gegen Nürnberg gewinnt. Weil der HSV, so kacke er spielt und auch wenn er gerade von Bielefeld 3-0 abgeschossen wurde, der gewinnt ja halt so Spiele in der zweiten, also gegen Zweitligamannschaften gewinnt der HSV halt 1-0 und Nürnberg ist eine Zweitligamannschaft, von daher mein Tipp 1-0 HSV.
Okay. Ja, Wir wissen ja im nächsten Podcast schon eigentlich, wissen wir schon mehr
darüber. Wir werden das überprüfen, diesen einen Tipp.
Genau, diesen einen Tipp werden wir überprüfen. Ansonsten, apropos Tipp, beim Tippspiel haben wir, das kann man jetzt einfach mal so sagen, diesen Spieltag eigentlich alle richtig reingeschissen. Das muss man auch einfach mal so sagen.
Ja.
Weil ich glaube, du dein schlechtestes Ergebnis abgeliefert hast.
2 Punkte.
Zwei Punkte
tatsächlich. Ich stand bei 6, bevor Freiburg ausgeglichen hat in der 94.
Nym hat 4 Punkte geholt, ich habe 6 Punkte geholt, meine Frau hat 8 Punkte geholt und ist mit 8 Punkten der Spieltagssieger. Also wenn man sich überlegt, dass wir auch schon Spieltage hatten, wo jemand 20 Punkte geholt hat, kann man sich so einigermaßen vorstellen, wie wir uns vertippt haben quasi. Und Frankfurt Main hat 6 Punkte geholt und es hat sich quasi gar nichts getan. Also ich bin immer noch auf Platz 3, Nimm auf 2, du auf 1. Meine Frau direkt dahinter, Frankfurt-Main, auch noch nicht an Masel vorbei, aber der tippt nicht mehr mit. Dementsprechend sind es nicht mehr so viele Spieltage, bis man da dran vorbeigezogen ist. Und ja, du hast auch trotz deines schlechten Ergebnisses in dem Fall jetzt hier Glück gehabt, dass Nimm nicht weiter auf dich aufholen konnte.
Ja, ich sag mal so, es zeigt ja nur, was das eigentlich für ein Spieltag war zum
Tippen. Genau. Scheiße. Genau, richtig. Aber die meisten meiner Punkte habe ich ja auch tatsächlich geholt, weil ich auf Niederlage der Bayern getippt habe und weil ich die Niederlage von Hannover richtig getippt habe. Das ist alles. Also ansonsten habe ich mich auch komplett, aber komplett vertippt. Also überall. Aber es waren auch sehr viele Unentschieden dieses Mal wieder dabei. Ne? 1, 2, 3, 4.
Ich generell nicht so gerne tippe, weil es ja nur 2 oder 4 Punkte gibt. Aber ja.
Es ist, wie es ist, mein Lieber. Man kann es nicht ändern. Das ist, was das lernt man in Köln. Es ist, wie es ist. Es könnte, wie es könnte. In dem Sinne würde ich sagen, machen wir für heute Ende hier. Und ich gehe jetzt gleich lecker Abendessen. Ich weiß nicht, was bei dir heute noch ansteht. Aber es war mir wie immer ein inneres Blumenpflücken. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ich würde sagen, wir beide hören uns zwar im Privaten sowieso noch, aber auch an alle, die zuhören. Wir hören uns dann nächstes Wochenende wieder. Und nächstes Wochenende mit einem klitzekleinen Recap, dass wir nochmal ganz kurz über den DFB-Pokal sprechen und natürlich den 21. Spieltag. Bis dahin, wir bedanken uns vielmals fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Anregungen, Feedback oder sonst was habt, lasst uns das auf allen möglichen Kanälen öffentlicher Social-Media-Präsenz zukommen. Instagram, Twitter, überall. Und ansonsten, ja, bedanken wir uns. Bis nächste Woche. Tschüss!
Ciao.
Da hat er nochmal getrunken. Entschuldigung. Tschüss.